Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Man hört im Moment kaum noch was von dem Wal, also dem Buckelwal, der letztendlich ja von Pöhl wegtransportiert worden ist in die Nordsee. Sandra Luna, hat irgendwer das Tier eigentlich inzwischen mal gesehen?
Naja, also es gibt wohl keine Lebenszeichen. So ein Buckelwal, der muss ja regelmäßig an die Oberfläche zum Atmen. Also es wäre gar nicht so unwahrscheinlich, dass ihn jemand sieht oder auch hört, wenn Schiffe oder Boote in der Nähe sind. Es gibt andererseits aber auch keine Belege, dass der Wal tot ist. Umweltminister Backhaus, der hat ja trotzdem vergangenen Mittwoch behauptet, der Wal, der lebt. Und jetzt muss sich der SPD-Politiker wegen seines Umgangs mit dem Wal und diesem Hin und Her bei der Rettung unangenehme Fragen der Opposition gefallen lassen. Stefan Luthmann aus der aktuellen Redaktion. Der Wal, also Timmy oder Hope, wie ihn viele nennen, wieso wird der jetzt zum Politikum?
Ja, weil jetzt die politische Aufarbeitung beginnt. Die CDU-Fraktion im Landtag, die hat 13 Fragen rund um die Rettungsaktion zum Wal formuliert, die sie gerne vom Minister beantwortet hätte. Da fragt sie zum Beispiel, warum der Minister eine 180-Grad-Wende vollzogen hat. Erst wollte ja Backhaus das geschwächte Tier vor Pöhl in Ruhe sterben lassen. Er bezog sich dabei auf die Meinung anerkannter Walexperten. Dann aber gab Backhaus dem Drängen einer privaten Initiative reicher Geldgeber nach, die die umstrittene Bergungsaktion starteten. Die CDU fragt, wo sind die rechtlichen Grundlagen dafür? Waren die Bagger- und Spülarbeiten in dem Schutzgebiet vor Pöhl genehmigt? Sie will wissen, was die Gutachten zur Rettung des Wals gekostet haben und auch, warum Backhaus seine Meinung am Ende änderte und den Wal schließlich doch retten wollte.
Nun sind wir gut 4 Monate vor der Landtagswahl. Da klingt das doch so ein bisschen nach Wahlkampf der Opposition.
Ja, da mag schon was dran sein, aber genau das, Wahlkampf, wirft die CDU dem Minister vor. Eigen-PR bei der Walrettung. Bei der Bergung des Wals sei der politische Aktionismus von Backhaus über fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse gestellt worden. So CDU-Fraktionschef Peters. Viele Fotos von Schwesigs fleißigsten Mann, das sei wohl das Ziel gewesen, so Peters. In der vergangenen Woche, da hatten die Grünen Backhaus ja schon zweierlei Maß vorgeworfen. Er präsentiere sich als Walretter, vernachlässige aber auf der anderen Seite den wichtigen Schutz der Ostsee. Noch immer würden dort beispielsweise Schweinswale in Stellnetzen als Beifang sterben.
Was sagt denn Backhaus selbst? Also was sagt der Minister?
Er hat jetzt auf die CDU-Anfrage noch nicht reagiert. Die muss offiziell auch erst Anfang Juni beantwortet werden. Backhaus ist ohnehin in dieser Woche nicht da. Er hat sein Vorgehen aber bisher immer verteidigt. Er habe dem Wal 11-mal in die Augen gesehen. Das Tier habe so wörtlich Konversation betrieben und es habe leben wollen, sagte Backhaus am vergangenen Mittwoch im NDR-Interview.
Wir haben den Wal lebend aus Mecklenburg-Vorpommern herausbekommen. Er ist auf der Fahrt auch durch unsere Veterinäre begleitet worden. Im Übrigen auch bis an die Landesgrenze. Da ging es ihm sehr gut und das ist einmalig in Deutschland.
Er soll dann wohl heißen, alles richtig gemacht. Den Segen seiner Chefin jedenfalls, den hat Backhaus. Ministerpräsidentin Schwesig sagte am Sonntag in der ARD, es gebe da eine klare Aufgabenverteilung bei der Walrettung. Sie habe dem Minister gesagt, er müsse sich um den Wal kümmern. Wal ohne H, sagte Schwesig da.
Also die politische Auseinandersetzung um den Buckelwal, die läuft noch. Das war Stefan Luthmann aus unserer aktuellen Redaktion. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Im Koalitionsausschuss, da bahnt sich ein neuer Streit darüber an, wie wir denn entlastet werden können, da viele Preise ja sehr gestiegen sind seit dem Irankrieg. SPD-Chef Klingbeil, der hat klargestellt, seine Partei mache eine Steuerreform nur mit, wenn Spitzenverdiener künftig mehr leisten und die Erbschaftssteuer steigt. Beides lehnt die Union bislang ab. Klingbeil will vor allem die mittleren Einkommen entlasten, also diejenigen, die zwischen 2.500 und 4.000 Euro pro Monat verdienen. Europa will unabhängiger werden bei Medikamenten. Dazu hat sich das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten auf neue Regeln verständigt. Die Herstellung von Medikamenten soll in der EU leichter gefördert werden können. Ziel ist, Engpässe in Apotheken zu vermeiden, etwa bei Schmerzmitteln, Antibiotika oder Fiebersäften für Kinder. Eltern bekommen ihre Kinder heutzutage deutlich später als noch vor gut 30 Jahren. Laut dem Statistischen Bundesamt waren Mütter im Jahr 2024 beim ersten Kind im Schnitt knapp 32 Jahre alt, Väter knapp 35. In beiden Fällen ist das Durchschnittsalter um fast 4 Jahre gestiegen im Vergleich zu 1991. Hauptgrund sei, dass viele Menschen länger in Ausbildung sind und später in den Beruf einsteigen und deshalb eben auch später Kinder bekommen. Es ist 12:05. Sie hören die Mittagsschau Kompakte auf NDR1 Radio MV. Es war wahrscheinlich ein Angriff auf die Greifswalder Bürgerschaftspräsidentin Madeleine Tolani. Der Verdacht, jemand hat wohl die Ventile ihrer Autoreifen manipuliert. Jedenfalls haben die Reifen ohne ersichtlichen Grund kurz vor der Autobahnauffahrt an Druck verloren. Martina Radke in unserem Vorpommern-Studio. Was könnte der Grund für seinen Angriff gewesen sein?
Das ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Auch der Staatsschutz ist in die Ermittlungen involviert. Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin.
Worauf gründet sich denn dieser Verdacht?
Nun, es ist ein Brief von Tolani an Bundeskanzler Merz öffentlich geworden. Tolani ist ja die CDU-Stadtvorsitzende in Greifswald. In dem Brief beklagt sie ein Erstarken demokratiefeindlicher Kräfte. Und dieser Brief hatte dann zu Anfeindungen von rechts in den sozialen Medien geführt. Das passierte alles am 4. Mai. Am Morgen des 5. Mai waren dann die Ventile an ihrem Auto aufgedreht.
Ist dieser mutmaßliche Angriff, muss man ja sagen, ein Einzelfall?
Nein, der Städte- und Gemeindetag in Mecklenburg-Vorpommern beklagt zunehmende Anfeindungen. Dazu Geschäftsführer Andreas Wellmann.
Schon seit mehreren Jahren beobachten wir, dass da eine Tendenz da ist, dass die Auseinandersetzungen nicht nur in der Sache härter werden, sondern teilweise wirklich über das Zulässige hinausgehen. Darum sind solche Gegebenheiten, die jetzt eingetreten sind, sind wirklich erschreckend, weil das wirklich auch unsere Demokratie nachhaltig trifft.
Die Extremismusforscherin Friederike Wisthuber von der Stiftung Deutsches Forum Kriminalprävention sieht darin eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie, wenn Kommunalpolitiker in sozialen Medien angefeindet werden.
Für viele ist das der Ansporn, dann weiterzumachen, aber für viele ist das auch ganz wahnsinnig belastend. Und da kommt es dann eben oftmals eben zu diesem Rückzug, dass man sagt, gut, dann meide ich das Thema, wo ich das letzte Mal so für angefeindet wurde.
Madeleine Tolani hat gesagt, dass sie sich nicht einschüchtern lässt.
Ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz leicht für Kommunalpolitiker, sich da so ein dickes Fell zuzulegen. Bekommen die irgendwie Unterstützung?
Es gibt da beispielsweise das Aktionsprogramm Starkes Mandat der Körperstiftung. Amts- und Mandatsträger sollen dabei unterstützt werden, ihre politische Arbeit resilienter zu gestalten. Und auch das Deutsche Forum Kriminalprävention hat mit der Starken Stelle eine Kontaktstelle eingerichtet, wo Kommunalpolitiker Unterstützung erhalten können.
Also es gab einen mutmaßlichen Angriff auf die Greifswalder Bürgerschaftspräsidentin. Vielen Dank für die Information, Martina Radke. Heute ist der internationale Tag der Pflanzengesundheit. Und die Vereinten Nationen, die haben diesen Tag tatsächlich ausgerufen, um mehr Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen, wie wichtig gesunde Pflanzen sind, also als Lebensgrundlage für uns. Ein wichtiger Schritt dahin ist ein gesunder Boden, auf dem die Pflanzen wachsen können. Und welchen Beitrag eine andere Form der Landwirtschaft dafür leisten kann, davon konnte sich unsere Reporterin Susanne Moll bei einem Feldtag in der Nähe von Stralsund überzeugen.
Ein Feld in Lüssow bei Stralsund. Junge Haferpflanzen wehen im Wind. Zwischen den Reihen liegt noch Stroh von der letzten Ernte. Landwirt Matthias Zeitke arbeitet mit dem Direktsaatverfahren.
Das heißt, wir machen keine Bodenbearbeitung und drillen immer in einen lebenden Bestand rein.
Der Landwirt pflügt oder grubbert seinen Boden nicht. Und das seit 8 Jahren. Was das mit dem Boden macht, hat Professor Thomas Weyer von der Fachhochschule Südwestfalen untersucht. Hat zusammen mit 50 Studierenden an 8 Stellen gegraben, 2,50 Meter tief.
Was wir sehen können, ist ein gut versorgter, organisch versorgter Boden.
Besonders fasziniert ist der Wissenschaftler von den Bewohnern in Matthias Zeitges Boden.
Wenn man hineinschaut, also bis 2,50 Meter finden wir hier Regenwurmgänge.
Diese Regenwurmgänge nutzen auch die Pflanzen. Die Haferwurzeln reichen etwa 6 Wochen nach der Aussaat schon bis zu 1 Meter in die Tiefe. Zeigt Thomas Weyer in einem der Bodenprofile.
Die Pflanze ist auch gesünder, weil sie sich mit Nährstoffen versorgen kann, weil sie belebt ist. Auch das Biom spielt eine Rolle und vor allem, weil sie genügend Wasser hat.
Der Boden kann nämlich viel mehr Wasser aufnehmen, weil er nicht verdichtet ist. Und dadurch, dass er immer bedeckt ist, mit Ernteresten oder Zwischenfrüchten, kann auch der Wind nicht so viel abtragen. Dass nicht gepflügt wird, hat auch andere Vorteile, weiß Landwirt Ulrich Zink. Er arbeitet schon seit 25 Jahren mit Direktsaat.
Wenn wir die Bodenbearbeitung weglassen, verbrauchen wir viel weniger Kraftstoff. Die Regenwürmer machen den Job für uns. Unsere Pflanzenschutzmittelaufwendungen gehen deutlich zurück.
Gut genährte Pflanzen sind einfach widerstandsfähiger. Dennoch schlagen sich auch die Direktsaatbauern mit Problemen rum. Zum Beispiel mit vielen Mäusen oder Schnecken auf den Feldern. Matthias Zeitke aus Lüssow möchte aber trotzdem nicht mehr anders wirtschaften.
Wir haben nicht die Spitzenernten, aber eine gleichmäßige Ernte.
Und bodenschonenden Anbau. Susanne Moll hat sich das auf einem Feld in Lüssow angeguckt.